Willkommen zu einer neuen Episode Forza, der Fußball-Podcast von Blick. Mein Name ist Tobias Wedermann, Fußballchef von Blick. Und ich habe heute einen sehr spannenden Gast bei mir, der uns nach der intensiven Schweizer Nazi-Woche ein paar Insights wird können verraten, nämlich der Spielanalyst von der Schweizer Nazi, der Kevin Emes. Kevin, hoi, schön bist du da.
Vielen Dank für die Einladung.
Du und ich haben beide ein bisschen wenig geschlafen jetzt nach dem Spanien-Spiel. Hast du aber ein bisschen geschlafen? Wie fühlt sich so an, die 1-4-Niederlage?
Ich glaube, die paar Stunden Rückfahrt von Genf her, die waren fast schmerzvoller, weil man da noch mal ein paar Gedanken hat, was vielleicht hätte besser laufen können oder anders laufen können. Ich glaube, allgemein war es ein bisschen unglücklich. Deswegen, war eine angenehme Rückfahrt zwar vom Fahren her, aber ja. Ich glaube, von den Gedanken her weniger.
Gut, bin nachher gespannt auf deine Gedanken. Vielleicht mal zum Anfangen, vielleicht nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich. Ich habe dich aber sicher jetzt schon mal gesehen, in dem letzten Spiel. Neben dem Muri und dem Murat Yakin und dem Giorgio Contini sitzen. Was machst du genau? Wie wirst du das am einfachsten erklären?
Da muss ich, glaube ich, weit ausholen. Also ich glaube grundsätzlich mit Spielanalyse, das heißt nicht, dass wir am Computer spielen, sondern Spielanalyse geht ums Spiel auf dem Platz. Beinhaltet natürlich aber auch das Training. Also ich bin nicht nur am Spieltag da, sondern das Training, die ganze Vorbereitung, was die Gegner anbelangt, was natürlich fast der größte Aufwand ist. Also mindestens die Zeit, die ich im Camp verbringe ich auch in der Vorbereitung. Jetzt nachträglich oder im Anschluss an so ein Camp ist natürlich noch Individualanalyse. Da muss noch das zweite Spiel aufgearbeitet werden. Also es ist sehr umfangreich. Jetzt sind natürlich auch noch das ganze Thema Daten dazugekommen, wo wir alle wissen, wo jetzt nicht weniger wird. Mhm. Also das umfasst so ein bisschen alles, was der Spielanalyst macht. Und nebenbei ist man dann halt noch der Hobby, wie soll ich das sagen, nicht Elektriker, aber zuständig für alles, was so Elektronik rund um unserem Camp stattfindet.
Also wenn das MacBook nicht funktioniert, dann fragt man dich oder was?
Ja, zum Beispiel. Oder wenn irgendwie ein Licht nicht funktioniert oder irgendwie am Laptop irgendwas nicht läuft, dann ist man gefühlt auch noch dort zuständig.
Ja, aber dann kommen wir doch gerade zu deiner Analyse oder was du da so erste Erkenntnis gesammelt hast. 6-1 gegen Goal nach zwei Spielen. Wie soll ich sagen? Doch sehr emotional aufgeladene, auch irgendwie noch packende Spiel für ein besser verkauftes Testspiel, wie die Nations League ja auch genannt werden. Was ist so dein erste Fazit von dem 2-0 in Dänemark, wie auch jetzt von dem 1-4 gegen Spanien?
Also ich glaube, es sind beide Spiele sehr unglücklich gelaufen. Ich bin ja als Spielanalyst, bewerte ich ja grundsätzlich nicht das Ergebnis, sondern bin grundsätzlich ja für die Leistung zuständig. Von daher sage ich mal, dass es phasenweise wirklich so ist, wie wir uns auch vorgestellt haben. Es war jetzt nicht alles rabenschwarz, aber ich glaube, in gewissen Momenten sind die Entscheidungen vielleicht auch gegen uns gewesen, also mit der roten Karte in Dänemark, wo natürlich das Spiel kippt, das ist ganz klar. Oder eben jetzt auch, war es Tor, war es kein Tor, dann schießen wir ein Tor, dann wird es aberkannt. Ist es eine rote Karte, dann, ich weiß nicht, gefühlt 1-2 Minuten Unterbrechung, dann ist es eine rote Karte, dann war eigentlich der Schwung ja da. Also vor der Halbzeit war am besten, hätten wir direkt durchgespielt. Ja. Idealerweise hätte es gar keine Pause gegeben. Und dann in der zweiten Halbzeit ist es dann vielleicht doch ein bisschen wieder abgeflacht, wo wir uns vielleicht anders vorgestellt haben. Also ich glaube, es war, wie du schon gesagt hast, sehr emotional und ist vielleicht wirklich nicht auf unsere Seite gekippt, wo es vielleicht dann an der Euro umgekehrt war, wo dann in gewissen Momenten dann doch das Glück auf unserer Seite war.
Vielleicht zuerst mal jetzt zum aktuellen Spiel gegen Spanien. Was hat der Rasen noch für Einfluss gehabt auf die Leistung, die du analysiert hast?
Ist ja doch. Also du hast von oben gesehen. Ja. Du hast von oben gesehen. Wenn du unten bist, dann siehst du es nicht. Und dann haben wir noch gedacht, ich glaube, George hat noch in der zweiten Halbzeit zu mir gesagt, als er dann wirklich in Strömen geschüttet hat, hat gesagt, du, der Rasen hält doch noch. Überraschenderweise. Aber ich glaube, wenn man nachher oben war, ich war dann kurz oben, habe ich gedacht, von oben nochmal runtergeguckt, war es dann doch ziemlich übel, sage ich jetzt mal. Ich wurde ja ein bisschen Farbe drauf gemacht. Ja. Man hat es dann aber trotzdem gesehen. Aber ich glaube, jetzt der Rasen war jetzt nicht schuld, wenn man jetzt das Spiel über die volle Länge anschaut.
Ja, die Spanier haben ja auf dem gleichen Rasen gespielt. Aber es ist noch lustig gewesen, euer Rasenexperte vom Schweizerischen Fußballverband hat so eben erklärt, wie das ist mit dem Pilzbefall. Und dann haben wir vor dem Spiel gefragt, wie wichtig ist jetzt das, dass das, oder wie schlimm ist es, dass so seit 3-4 Stunden Vollgas am Regnen war, so um 11 Uhr jetzt angefangen in Genf. Ich habe gesagt, ja, es ist eine absolute Katastrophe. Und es hat dann wirklich auch von oben einen schnell um einen Acker glichen. Aber nein, das ist definitiv.
Gut, ich glaube, es ist auch der Unterschied. Wenn Spanien das ganze Spiel mit 11 Mann gespielt hätte, hätten wir vielleicht weniger Ballbesitzphasen gehabt und wären vielleicht mal froh gewesen, wenn die Spanier nicht so Passkombinationen hätten aufziehen können. Also der Spielstand natürlich, was war das, nach 20 Minuten war, glaube ich, die rote Karte, so in dem Dreh. Da schon nachher eigentlich sozusagen, dass wir die spieldominante Mannschaft sind. Wir wussten, sie werden ja dann umschalten. Also du kannst nicht mit 10 Mann plötzlich wahrscheinlich noch dominant Fußball spielen. Das kannten wir auch schon vom letzten Herbst, dass wir meistens dann dominant waren mit über 70% Ballbesitz, aber dann halt in Umschaltmomenten unglücklich waren, sagen wir es mal so.
Ja, ich hoffe, es gibt noch kein Déjà-vu zum letzten Herbst. Das habe ich mir gestern auch schon überlegt. Für uns Journalisten wäre das nicht so ein einfacher Job, aber vielleicht wirklich so das Ereignis schnell, weil es ist ja sehr, vor allem die erste Halbzeit ist wirklich eigentlich auch sehr spektakulär gewesen zum Zuschauen, habe ich gefunden. Also es geht schnell los, Spanien führt. Wo ich aber ehrlich gesagt nicht weiss, ob das 1-0 überhaupt hinter der Linie war. Also es gibt Stimmen rund um den Gregor Kobel, der sagt, es war niemals drin gewesen. Würde ich vielleicht als Goalie auch sagen. Es gibt Wiederholungen, wo man sagt, ja, der Ball ist wahrscheinlich doch hinter der Linie. Dann gibt es Wiederholungen von hinten, wo ich das Gefühl habe, der Greg hat die. Der Schiedsrichter hat auf Goal entschieden. Der VAR hat nicht das Gegenteil beweisen können, weil es keine Torlinientechnik gibt in der Nations League. Habt ihr als Analyst eine Spezialkamera, die irgendetwas gesehen hat?
Nein, und ich finde es ja auch grundsätzlich in Ordnung, wenn der Schiri das so sieht und das entscheidet und es kein klares Bild gibt, was das Gegenteil behauptet, dann soll auch die Entscheidung stehen. Ja. Da bin ich absolut einverstanden. Ich weiß nicht, wie lange es ging, bis dann entschieden wurde, dass es Tor war.
Schon ein paar Minuten.
Also es fühlt sich extrem lang an. Und das finde ich halt ein bisschen schade.
Und er hat auch extrem lang gezögert. Also er hat zuerst wie so auf seine Uhr geschaut.
Aus Gewohnheit
wahrscheinlich. Der Reflex aus der Liga. Weil ja Goal-Linie-Technik. Und dann, ich weiß, er hat kurz Kommunikation gegeben, wahrscheinlich mit dem Linienrichter. Und der hat dann gefunden, ja, hat den Pfiff. Und nachher ist es nochmal ewig gegangen. Ja. Finde ich jetzt 2024 mit all den Möglichkeiten, die wir haben, ist irgendwie den Fans schwierig vermittelbar, dass man nicht weiss, ob jetzt der Ball wirklich im Goal ist.
Vor allem die Technologie gibt es jetzt schon länger. Ja. Also die Technologie ist auch einfach schwarz oder weiß.
Ja.
Also da reden wir nicht von Handspiel ja oder nein, sondern da reden wir, war über der Linie oder war er nicht über der Linie. Und das ist ein bisschen schade, dass das es nicht gibt. Aber ich finde es absolut in Ordnung, dass dann die Entscheidung vom Schiri auch steht. Also da habe ich kein Problem mit mir. Mich stört dann mehr eben, dass dann nach einer Minute dauert oder noch länger, bis dann die Entscheidung getroffen wird.
Wie hast denn du den Spielbeginn von der Schweizer Nazi so gesehen? Also ich habe das Gefühl gehabt, am Anfang ist schon zum Teil auch die Zuordnung, ich weiss nicht, ob Dennis Zakaria, den ich gestern in Szene nicht so stark gesehen habe, hat auch noch ein bisschen Mühe gehabt, zum reinkommen. Der Remo Feuel hat auch plötzlich jemand anders nebendran als der Granit. Bici Romeragic ist 10 Minuten vor dem Spiel, hat er erfahren, dass er spielt, weil der Silvan Littmer sich verletzt hat beim Einlaufen. Wie hast du so aus Schweizer Sicht, zum wirklich auf deinen Job gekommen, wie hast du die Leistung gedeckt?
Also wir haben uns natürlich primär auch auf die Defensivphase auch explizit vorbereitet, weil wir wussten, was sie für Verschiebungen haben, was sie für Rotationen haben im Spiel, dass wir absprechen, kommt jetzt der Dritte, kommt jetzt ein Ricky raus, kommt jetzt ein Ebischer raus. Da hat vielleicht noch ein bisschen bei der Gegenläufigkeit vom Gegner ein bisschen die Abstimmung vielleicht noch nicht so gepasst. Wer ist dann für wen zuständig? Das ist definitiv vielleicht eine Defensivphase, aber ich glaube, wir hatten doch auch Schwung, wir waren in den Duellen drin. War noch physisch drin. Jede kleine Berührung wurde dann aber irgendwie abgepfiffen, war so ein bisschen gegen uns gepfiffen worden. Ja, ob das ja eine Cleverness ist von den Spaniern oder ob das einmal zum Spiel mittlerweile dazugehört, aber sie haben sich dann fallen lassen. Wir haben uns dann vielleicht in gewissen Momenten, wo wir uns hätten fallen lassen können, das nicht getan. Aber ich glaube, wir waren grundsätzlich drin in der ersten Halbzeit und auch nach dem frühen roten Kart. Ich meine, das ganze Spiel ändert sich auch.
Ja.
Wir haben uns ja auch einen Spielplan zurechtgestellt. Wir sind nicht davon ausgegangen, dass wir so viele Spieler, phasenweise 6 Spieler auf der letzten Linie haben werden mit tiefen Läufen und wir kriegen Ruben auf außen frei. Das haben wir uns ja auch nicht erwartet nach 20 Minuten. Also es war nicht unser Fahrplan, dass wir eine rote Karte provozieren vom Gegner und dann 11 gegen 10 spielen. Oder dass wir schon 2-0 hinten liegen ziemlich früh. War ja alles nicht der Spielplan. Also ich glaube, grundsätzlich fand ich aber die erste Halbzeit gegen so einen Gegner trotzdem sehr ansprechend.
Ich habe gedacht, irgendwann so gegen 45 Minuten, das wäre eigentlich noch cool, wenn die Halbzeit jetzt ein bisschen... Es war zwar 7 Minuten Nachspielzeit gewesen, aber wenn sie noch, man hat irgendwie das Gefühl gehabt, etwas liegt in der Luft. Es war auch noch die Handspielentscheidung gewesen, wo der
Lamine andere Jamal, Chancen, oder?
Ja.
Also, Vargas. Über außen Vargas. Ja. Oder die Flanke von, wo Remo, glaube ich, noch hatte.
Ja.
Die Aktion, also ich glaube,
den ist Schwung wirklich hatten wir.
Gewesen, genau. Und ich glaube, wir waren auch in der Halbzeit grundsätzlich positiv bei der Szenenauswahl, wo wir was wir den Spielern noch gezeigt haben. Also, dass wir geguckt haben, okay, was geht defensiv jetzt auf? Ich habe natürlich Szenen vorbereitet, in den ersten 20 Minuten, 11 gegen 11. Und die habe ich dann nicht genutzt, weil ich musste nicht in der Halbzeit Szenen zeigen, 11 gegen 11, wie wir pressen wollen, wenn sie jetzt nur noch 10 Mann haben. Also musste ich dann natürlich dann nach 20 Minuten oder 25 Minuten vielleicht die Auswahl doch nochmal ändern.
Und wie duschst du das? Du duschst während der ersten Halbzeit, während dem Spiel eigentlich unmittelbar vor dir läuft, duschst du schon die ersten Szenen ordnen?
Also ich habe unten einen Laptop bei mir mit dem Feed drin. Ich habe das Kamera 1 Feed, das ist das Main Camera Feed, wo ein bisschen hochauflösender ist. Das nutze ich überwiegend für die stehenden Bälle, damit ich ein bisschen die Zuteilung sehen kann. Speziell auch mit Fox neben mir, dass wir gucken, stimmt da was? Ist da ein gewisser Raum offen oder müssen wir irgendwo darauf achten, dass ein freier Spieler ist? Ansonsten habe ich oben noch einen zweiten Analysten, der praktisch das ganze Spiel durchtaggt, also praktisch alle Aktionen markiert in dem Sinne. Und ich sehe die unten und dann sehe ich es schön sortiert, okay, das ist Def-Zone 3, Pressing, das ist Offensiv-Zone 1, Spieleröffnung.
Ja.
Und wir sind dann im Austausch und ich habe dann wie schon eine Präsentation, die nebenbei läuft, die dann praktisch wie gefüttert wird mit Szenen, weil ich nehme nicht alles. Also muss ich vorstellen, da hat man vielleicht 60, 70 Szenen in der Halbzeit. Und daraus nehmen wir dann letztlich vielleicht 4 bis 6 Szenen raus, wo wir dann, ich husche dann schon immer 5 Minuten früher in die Kabine, bereite das auf und dann kommen die Trainer rein und dann zeige ich sie schnell und dann heißt es gut, wir zeigen sie.
Und wenn jetzt so etwas passiert wie die rote Karte, wo ja wirklich eure Vorbereitung auf den Kopf stellt, eben ihr seid ja nachher eigentlich Spielbestimmung, sie haben viel mehr Ballbesitz gehabt, ganz ein anderes Spiel, als man das gegen den Europameister erwartet hat. Wenn jetzt du neben Giorgio Contini und Murat Yakin sitzt, kannst du dort, oder was diskutiert er live, dass er könnt Einfluss nehmen könnte, dass er dort könnt Anpassungen vornehmen könnte, um auf die Situation zu reagieren?
Also andersrum, eben stehende Bälle reagieren mache ich meistens mit dem Fox.
Ja.
Auch was so oft Zone 1, lange Bälle, Möglichkeiten gibt, weil natürlich der Goalie meistens involviert ist. Alles andere ist eigentlich immer mit dem Giorgio. Wir sind jetzt nicht permanent am Reden, aber wenn ich gewisse Sachen sehe oder Szenen bereit habe, dann warte ich so den richtigen Moment ab und sage ihm, du Giorgio, was meinst du dazu? Wir hatten, ich sage jetzt mal als Beispiel, obwohl wir schon 11 gegen 10 waren, haben wir defensiv so, ich sage jetzt mal 35, 40 Minuten ein, zwei Szenen gehabt, wo ein Muster war von den Spaniern, wo uns aufgefallen ist, wo wir korrigieren wollten und das bespreche ich dann mit dem George und er entscheidet dann, bringen wir es jetzt unmittelbar ein oder warten wir bis zur Halbzeit. Und wenn Muri sich mal hinsetzt, gestern war er ziemlich aktiv an der Seitenlinie, wenn er sich mal hinsetzt und der Moment da ist, dann rede ich auch mit ihm, dann zeige ich es auch ihm, aber ich gehe jetzt nicht nach vorne und flüstere ihm was ins Ohr, also das ist jetzt nicht meine Aufgabe.
Und was ist in der Halbzeit passiert, dass nachher der Schwung dann nicht mehr so hat können mitgenommen werden aus der ersten Halbzeit?
Also eigentlich nichts. Nichts Außergewöhnliches.
Falsche Szene.
Wir waren positiv. Wir wollten eigentlich genau die Dinge weitermachen.
Ja.
Dass wir sie locken und vielleicht den Außenverteidiger binden mit einem tiefen Lauf. Und dann praktisch Ruben mal freikriegen auf der Seite, so wie wir es auch in der ersten Halbzeit hatten. Aber wir kamen nicht mehr so wirklich durch. Die Durchschlagskraft war wirklich nicht da. Und dann haben wir beim Umschaltmoment, ein, zwei Mal waren wir sehr unglücklich, sagen wir es mal so.
Aus deiner Sicht, der Granitschaka. Man hat von oben so das Gefühl gehabt, der fehlt wirklich in ganz vielen Momenten. Oder es ist auch, ich meine, sonst hat er das letzte Mal 2021 hat er gefehlt in der WM-Quali. Es ist einem wieder bewusst worden, wie extrem wichtig er ist auf dem Platz. Wie hast du das wahrgenommen? Hast du zum Teil auch so Szenen gehabt und gedacht, beim Granit wäre das jetzt nicht passiert oder das wäre jetzt anders gewesen? Oder haben die das Spiel müssen anpassen, weil der Granit nicht auf dem Feld war?
Ja, klar. Also ich meine, es ist nur seine spielerischen Qualitäten auf dem Platz. Ich glaube auch seine ganze Kommunikation, wo er auch nicht da war auf dem Platz. Aber ich glaube, wenn du einen Dennis Zakaria hast oder einen Vincent Sierro oder wer auch immer dann im Mittelfeld spielen kann, glaube ich nicht, dass du ja, davon ausgehen musst, dass das Spiel darunter leiden muss.
Ja.
Grundsätzlich, weil ich glaube, sie haben alle sehr hohe Qualität. Aber klar, Granit als Persönlichkeit fehlt auch. Und wir haben ja auch während der Euro gesehen, dass wir primär über unsere linke Seite, sage ich jetzt mal, sehr gefährliche Angriffe hatten in seiner Kombination. Also es hat auch gefehlt, offensiv wie defensiv vielleicht die Balance erhalten eben. Und klar, die Kommunikation, zweite Bälle, aggressiver sein, all diese Dinge. Ob er gefehlt hat, wissen wir nicht, weil wir können es nie beantworten. Weil die Frage kann uns immer beantworten, was wäre gewesen, wenn er gespielt hätte.
Ja.
Aber ich glaube, wir haben der Kader ist breit genug, um das grundsätzlich auch aufzufangen. Aber klar, es ist Spanien, ja. Der Gegner ist Spanien. Wenn du mal gegen anderen, jetzt nicht irgendwie despektierlich, aber gegen eine kleinere Nation spielst, da kannst du vielleicht eher nochmal auffangen, das ist klar.
Und was ist denn am Schluss schief? Also man ist eigentlich dann 70 Minuten in Überzahl. Kann aus deren Überzahl eben viel gefährliche Momente, vor allem in der ersten Halbzeit, generieren. Und in der zweiten Halbzeit nimmt es ein bisschen ab und kassiert noch zwei Kontergoal. Ist das einfach, weil er voll Risiko gegangen sind mit den Einwechslungen oder sind es wirklich einfach einzelne Stellungsfehler, gute Aktionen von der Spanier? Wie hast du jetzt wissen?
Sie waren auch brutal effektiv. Also das muss man auch sagen. Die Chancen, die sie hatten, da auf dem Niveau, die muss man nicht zweimal fragen.
Ja.
Kommt ein Ball rein in die Mitte, dann ist für sie selbstverständlich, dass er reingeht, gefühlt in dem Spiel. Also sie haben natürlich ihr Spiel auch angepasst. Sie haben in der zweiten Halbzeit gewechselt, weil sie gemerkt haben, vielleicht unsere starke linke Seite, müssen sie vielleicht einen Spieler reinbringen, der defensiv mehr arbeitet, wie jetzt ein 17-Jähriger, der offensiv sehr glänzen kann. Haben dort vielleicht einen defensiveren Wechsel gemacht und haben gewusst, sie haben auch unsere Spiele angeschaut, bestimmt. Und sie haben auch gesagt, okay, sie werden Druck machen, weil wir eine Mannschaft sind, die ja grundsätzlich Ballbesitz möchte.
Ja.
Und wir geben dann Räume her, automatisch gibst du Räume her, das ist klar.
Wie stimmig war es gestern nach dem Spiel?
Ja, das ist ich glaube, nach dem England-Spiel war schon, da war sehr ruhig in der Kabine. Ja. Das habe ich schon wahrgenommen gestern. Klar, es ist dann keine gute Stimmung. Wir wollen halt alle jedes Spiel gewinnen. Ich glaube, jeder, der da auf den Platz geht, gibt sich nicht mit einem Unentschieden oder einer Niederlage zufrieden, auch wenn sie vermeintlich knapp war oder sonst was. Also sie wollen alle gewinnen. Also letztlich, klar, es ist keine gute Stimmung, aber ich glaube, sie wissen alle, dass wir noch vier Spiele haben und wir kennen ja die letzte Nations League-Kampagne mit drei Niederlagen und drei Siegen zum Schluss.
Tschechien, Portugal Platz. Und auch Spanien am Anfang, oder? Ja, erste drei Spiele.
Auswärts in Spanien, 1-0, ja. Gewonnen nach einem Kopfball.
Ja.
Jetzt haben wir wieder ein Kopfballtor oder Eckballtor.
Ja.
Also was jetzt, glaube ich, jetzt, was haben wir gesagt, über 100 Spiele haben wir kein Eckballtor mehr erzielt. Ich glaube, das letzte war Weltmeisterschaft gegen Portugal.
Ah ja.
Also ich wüsste, also ja, Standards haben wir direkt gemacht und auch gegen Estland noch, aber ich glaube Eckbälle, war das jetzt nach über 100 Eckbälle mal wieder ein Tor.
Ist eine richtig gute Eckbox von Ruben Vargas, muss ich sagen. Wie fest hast du das Regelwerk von der Schiedsrichter im Griff in deiner Funktion?
Ich denke, ich habe es gut, aber ich glaube, so diese Handregel, die habe ich noch nicht so im Griff.
Du weißt schon, was das ich rausmacht.
Ja, klar.
Remo Freuler zuerst an die Hand, dann ist es aber weitergegangen. Embolo macht einen super Spielzug nachher zum Goal vom Omeragic, der leider aberkannt worden ist. Und nachher gibt es eine Situation im Strafraum, der Lamine Jamal, wo man sehr klar auch sieht, wie die Hand weggeht, wie der Ball an die Hand geht. Es gibt aber kein Penalty. Der VAR schaut es an. Und von oben, oder auch die Wiederholung, die wir dann auf dem Screen gesehen haben, haben wir schon das Gefühl gehabt, das ist doch eigentlich die gleiche Situation. Beim Remo Freuler geht sogar die Hand noch eher irgendwie Richtung Körper oder versucht irgendwie noch wegzunehmen. Wie kann man sich das erklären?
Also ich war da schon nicht mehr auf der Bank.
Ja.
Ich habe es mir nachher nochmal angeschaut. Ich meine, wir kennen ja alle noch die Szene Spanien, Deutschland mit der Hand. Und da brauchst du auch, also ich glaube, 8 von 10 Leuten hätten gesagt, das ist ein klarer Elfmeter oder Handelfmeter. Ich, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Handregel ist so eine Regel, wo ich wirklich nicht verstehe. Ich finde es jetzt aber auch grundsätzlich in Ordnung, wenn vom Remo das abgepfiffen wird, wenn er die Linie fährt, weil er geht an die Hand, der hat eine Bewegung dort, klar, es ist eine kurze Distanz. Ich verstehe dann aber nicht, warum er dann den Elfmeter nicht gibt. Also wenn er diese Linie fährt, dann ist absolut in Ordnung, dann ist es für mich grundsätzlich dann auch ein Elfmeter, aber ich kann dir die Handregel auch nicht erklären. Also vielleicht findest du mal jemanden, der sie dir erklären kann mit ein paar Beispielen. Müsst ihr hier noch ein Bildschirm hinstellen und dann könnt ihr da ein bisschen Regelkunde machen. Ich verstehe es nicht.
Ja, es hat ja zum Beispiel in der Bundesliga jetzt schon ein oder andere Aufreger gegeben, seit die Saison gestartet ist. Und dann ist immer, ob jetzt im Doppelpass am Sonntag, dann im Fußballtag, heisst es ja, irgendwie von Schiri-Offiziellen oder Experten. Nein, das ist absolut Hands gewesen. Und es wird dann aber gleich nicht Pfiff. Also es gibt ja einfach wie keine klare Linie. Irgendwie,
ja, und was ist seit wahr gibt es, glaube ich, auch nicht weniger Diskussionen.
Ja.
Also vielleicht sogar noch mehr, weil man ja denkt, man müsse ja alles sehen. Aber es gibt ja auch nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Kameras in der Schweiz. Ich glaube, in England sind 27 Kameras,
ja,
die so ein Spiel filmen. Vielleicht mittlerweile sogar mehr. Da hat man vielleicht auch schon gewisse Winkel, wo man noch sehen kann. Aber ich glaube, gestern, wenn ich es richtig gesehen habe, gab es nur Kamerashöhe, also nicht nur, aber es gab Kamerashöhe 16 Meter. Aber jetzt keine, die zum Beispiel hätte zeigen können, war es jetzt wirklich Tor oder nicht. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Szene erinnern kannst mit Japan-Deutschland, ja, an der Weltmeisterschaft. Ja. Da konnte jetzt auch keine Kamera dir zeigen, war der Ball im Aus. Wenn du jetzt nicht die Daten angeschaut hättest im Anschluss, dann müsste der Ball eigentlich draußen gewesen sein. Aber die Daten hast du halt nicht live. Deswegen, du kannst nicht alles sehen auf dem Platz, trotz VAR. Aber grundsätzlich bei solchen Sachen, ja, ich meine, du wirst bestimmt nachher noch auf die andere Szene und beim anderen Spiel drauf zukommen. Es sind Dinge, wo jetzt sag mal, ein Zuschauer, der das Spiel einfach anschaut, dann nicht mehr versteht.
Ja.
Das ist so. Und selbst ich, wo vielleicht doch ein bisschen intensiver sich damit beschäftigt, kann es auch nicht alles verstehen.
Hast du das Gefühl, der Videoschiedsrichter hat den Fußball fair gemacht?
Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt vielleicht eher den besseren Mannschaften hilft, weil ja, vielleicht sagt man, war das jetzt, die ja mehr Offensivaktionen haben, mehr den Ball haben, ist es jetzt ein Vorteil für bessere Mannschaften, werden dadurch die besseren Mannschaften nur noch besser?
Mhm.
Ich weiß es nicht. Also ich persönlich, aber es ist rein persönliche Meinung, bin immer noch kein Fan davon, aber vielleicht bin ich auch einfach nur ein Fußballromantiker, der es mag, wenn es so Emotionen gibt und nicht mal zweimal jubeln muss. Also das finde ich ganz schlimm, wenn man jubelt, dann kommt irgendwie 10 Sekunden später, hebt er doch noch die Fahne, dann wird doch nicht gejubelt, dann stellen sich alle wieder hin, erwarten, dass jetzt ein irgendwas gibt, Freistoß gibt oder sonst was, weil abseits war, und dann wird doch wieder gejubelt.
Ja.
Und dann sind in der Zwischenzeit eine Minute, anderthalb vergangen und das ganze Stadion weiß auch nicht, sollen wir jetzt schon ein Bier holen gehen oder sollen wir es doch noch sein lassen, weil keiner weiß, was jetzt passiert. Und ja, ich finde irgendwie, ja, es nimmt so ein bisschen die Emotionen aus dem Spiel heraus. Und die gehören ja irgendwo dazu, weil so ein Unterbruch von 1-2 Minuten in einem Spiel, wo man vielleicht 25 Minuten den Ball hat, ist schon nicht wenig.
Vor der roten Karte habe ich ein Foto gemacht von oben, wie wirklich alle Spieler irgendwie so mit den Armen verschränkt im Regen minutenlang rund um den Schiri gestanden sind und niemand hat wirklich gewusst, was... Ich glaube, auch dort haben sie lange geprüft, ob es abseits war. Es gibt keine semi-automatische Offside-Linie oder...
Also da hätte ich, also ich unten hatte das Bild und wir hatten ja die zentrale Kamera. Ich habe gedacht, dass es vorher abseits war, ich vor der roten Karte. Weil ich habe gestoppt bei Passabgabe und dann habe ich mich probiert, an dieser Linie zu orientieren und habe gemeint, weil die Spieler hinter mir wollen natürlich immer, ich bin ja so gefühlt ein kleiner VAR auf der Bank, weil die dann immer wissen wollen, ja, was war jetzt oder war es jetzt abseits oder nicht. Und ich habe gesagt, ich befürchte, es ist abseits.
Ich habe das Bild gesehen bei deinem Arbeitskollegen oben, der gerade neben uns gesessen ist. Und habe nicht gedacht, ich glaube, das ist offside.
Also wenn das da gegeben hätte, hätte ich verstanden. Nachher hat er auch ein bisschen gebraucht. Ich weiß auch nicht, also du musst dir vorstellen, diese kalibrierten Linien sind, da darfst du auch nicht, also ja, bei der Technik, bei den Plätzen, bei dem Stadion, bei der Höhe sind halt, ja, ich sag mal, in vielleicht kleineren Stadien ist vielleicht ein bisschen schwieriger, auch vom Kamerawinkel her und alles. Also dann finde ich aber in Ordnung, dann sagst du es, er hat kein Abseits gegeben, dann, du kannst es nicht klar sehen, okay, dann lassen wir es, dann steht die Entscheidung, die der Schiedsrichter getroffen hat, auf dem Platz. Und ist dann auch vollkommen in Ordnung. Aber dann lebt der Fußball immerhin noch, die Emotionen noch ein bisschen, weil so standen sie draußen und dann hatten wir nachher noch einen gefährlichen Freistoß, der hätte auch reingehen können.
Einer von den besten Nazi-Freistöße, den ich seit langem gesehen habe, habe ich das Gefühl gehabt.
Ja, gut, der in Irland war zu einfach, oder was?
Check.
Ja, den hat jeder gesehen
im Stadion. Das ist klar gewesen, dass der das auch macht. Okay. Das ist für ihn, der macht er blind. Ja. Wer hätte den Penalty geschossen, wenn es Hands gegeben hätte?
Ich muss lügen. Ich müsste lügen. Aber ich glaube, na, ich weiß es echt nicht. Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich weiß nicht, ob das mit. Interessiert ihr euch auch mal vom Staff für die Pressekonferenz von Murat Yakin und den Spieler? Und,
also ich schaue sie.
Ja. Weil er ist ja dann gefragt worden von einem Kollegen aus der Romandie, wer jetzt so der Nummer 1 Penaltyschütze ist, wo der Cerdan Shaqiri den Rücktritt gegeben hat. Und man hat so das Gefühl gehabt, also ich habe das so interpretiert, der hat sich null Gedanken gemacht bisher über das.
Doch, es gibt Standardblätter, dort ist es ja definiert.
Und dann hat er dann so gesagt, ja, der Granit ist der Captain, er darf dann auf dem Platz entscheiden. Wahrscheinlich ist er dann nicht der Granit, weil der Granit jetzt auch nicht gerade durch Penalty-Schüsse auffällig war in den letzten Jahren. Und hat dann so ein bisschen die Verantwortung abgegeben. Darum hätte es mich jetzt noch Wunder genommen, ob da in der Zwischenzeit...
Nein, das ist schon definiert. Okay. Standardblätter, da steht klar drauf, wer die Standards zu schießen hat. Aber klar, im Spiel kann immer was sein. Also ja. Ich glaube, haben sie schon die Freiheit zu sagen, okay, wir ändern jetzt mal den Schützen. Also...
Wir haben gestern in der Mixzone, wo die Journalisten dann auf die Spieler warten und Murat Yakin haben wir recht über den Gregory Wüthrich diskutiert. Mhm. Weil ich habe gefunden, oder Jamal Williams, die sind schon zwei richtige Granaten und die sind schwer zu verteidigen. Ich glaube, die kriegst du einfach nicht 90 Minuten in den Griff. Der Wüthrich hat zum Teil seine Mühe gehabt, auch mit dem Speed von Williams. Sieht vielleicht beim 1-0 gegen Goal im Kopfballduell auch nicht wahnsinnig gut. Er könnte sich ein bisschen besser zum Gegner stellen. Hat sich dann aber doch, für das, dass sein Startelf-Debüt gegen den Europameister war, hat er sich mega ins Spiel reingebissen, hat sich dann auch ins Offensivspiel eingeschaltet, hat dann mal ein paar Flanken geschlagen, wo ich weiß jetzt auch nicht, ob das sein Spezialgebiet ist, aber er war so recht aktiv gewesen für jemanden, wo ja, das erste Mal in der Schweizer Nazi und dann noch gegen Spanien gespielt hat. Wie hat dir gefallen?
Also sehr gut. Ich glaube auch schon im Training, als er reinkam, auch seine Persönlichkeit, das hat sich super integriert, wurde auch gut aufgenommen. Einige kennen ihn ja schon. Ist natürlich klar, es ist nicht mehr ein 21-Jähriger, der jetzt kommt und sein Debüt gibt, sondern er hat jetzt schon ein paar Jahre, speziell mit der letzten Saison, Erfolge gefeiert.
Ja.
Aber ich glaube schon auch, dass in dem System, in dem wir spielen, natürlich ein bisschen mehr gefordert wird. Klar, jetzt auch, wieder gesagt, nach 20 Minuten rote Karte. Aber er ist halt einer, der defensiv, das hat man glaube ich auch gesehen, gegen Dänemark, der reingekommen und es auch gezeigt hat, dass er ein Verteidiger ist.
Ja.
Weil kurioserweise reden wir teilweise ja mehr über, der Verteidiger muss ein gutes Aufbauspiel haben und ein Stürmer muss gut pressen können.
Mhm.
Und er hat aber gezeigt, dass er auch ein Verteidiger ist, dass er auch wirklich verteidigen will und in die Duelle geht. Fand ich auch schon im Spiel gegen Dänemark ist er wirklich gut reingekommen. Im Training hat er einen guten Eindruck hinterlassen. Und ja, klar, das Spiel war nicht einfach, auch nachher das Tor mit dem langen Ball, wo er nach hinten sprintet. Klar, das sind alles Dinge, die waren unglücklich auf dem Feld, aber ich fand auch, dass er auch die Aktion, die du angesprochen hast, offensiv, wo er die Flanke bringt, das haben wir aber auch schon an der Euro gesehen, mit Fabian Scher, der sich ja offensiv eingeschaltet hat in die Aktion. Oder auch Rodriguez auf links, der sich dann auch mal phasenweise mit einschaltet. Also das ist ja bewusst so, dass es jetzt nicht, dass wir dann immer drei Spieler hinter dem Ball haben, sondern dass sie sich offensiv einschalten müssen. Ich glaube, da muss er sich schon auch ein bisschen anpassen. Und das Niveau ist natürlich dann, gehe ich mal von aus, auch ein bisschen höher, wie jetzt noch in Österreich.
Jetzt spielt er immer noch Champions League. Also es könnte wirklich sein, der Murat Yakin hat ja so gesagt, er sehe so das Potenzial, dass wenn er jetzt immer mehr reinkommt, dass er ein Bestandteil oder ein fixer Bestandteil von dem Kader kann werden.
Absolut. Ich glaube, Amuri ist keiner, der, wenn jetzt ein Verteidiger fehlt oder ja oder egal, ein Spieler auf dem Feld fehlt, dass er jammern würde.
Ja.
Also das hörst du gar nicht von ihm. Er ist direkt einer, der sagt, okay, dann haben wir den Spieler, dem schenken wir das Vertrauen. Also er ist keiner, der dann irgendwie nachtraue und sagt, ja, aber jetzt hätten wir da und wenn wir ihn gehabt hätten und das und so. Sondern er sagt einfach, das sind die Spieler, die ich habe und ich mache das Beste draus. Und ich fand jetzt auch Veci Omeragic, wo du gesagt hast, der ist kurz vorher, ich meine, mental muss ich auch darauf einstellen. Das war ja wirklich sehr kurzfristig. Ich fand, ich hat ein super Spiel gemacht.
Mhm. Ja, beim dritten Gegengol.
Genau. Aber ich sage jetzt mal, in der ersten Halbzeit, wo wir alle ein bisschen das gezeigt haben, was wir auch zeigen wollten, dann definitiv ein Lichtblick gewesen. Auf einer Position, wo er nicht wirklich gewohnt ist. Er spielt eher innen oder sogar mal auf der 6. jetzt in dem System Fünferkette rechts kennt der ja nicht so wirklich.
Das spielt ja bei euch keine Rolle. Da kommen wir nachher noch zu der EM. Aber ja, der Murat Yakin kennt natürlich das Improvisieren bei Positionen oder dass er nicht jammert, hat er eigentlich von seinem ersten Spiel an bewiesen. Mhm. Wo er dort gegen Griechenland Freundschaftsspiel und nachher Italien sein erstes WM-Quali-Spiel hat er irgendwie, also gefühlt die Hälfte vom Kader, inklusive gar nicht Xhaka und so weiter, Brel, Embolo, alle haben gefehlt. Mhm. Und da hat Fabian Frey die Innenverteidigung gehabt und so. Also, ja, er weiss sich zu helfen in der Not. Du hast vorher schon Dänemark angesprochen. Dänemark zum einen Mal wirklich noch coole Stimmung in dem Stadion und es ist dann wieder sehr hitzig geworden. Ich habe das Gefühl, eigentlich haben wir uns Spiel relativ gut können durchziehen. Der Ruben Vargas hat eine riesen Chance, gerade in den ersten Minuten. Mhm. Nachher der Silvan Widmer, super Kopfball, wo man eigentlich wie dran war, das Spiel in Führung zu gehen. Der Gregory Kobel hat, Gregory, wie der Blair in der letzten Episode. Ja. Der Gregor Kobel hat eine Riesenparade gehabt, irgendwie nach 37 Minuten oder so, wo es dann denen ein bisschen Chancen gehabt. Man hat das Gefühl gehabt, eigentlich die Schweiz ist auf Kurs. Und dann kommt die rote Karte.
Ja.
Was hast du? Du hast ja dann das relativ schnell gesehen. Was sind da für Gedanken, Emotionen bei dir entstanden?
Ich gucke ja das Spiel dann auf dem Bildschirm leicht versetzt, weil ich das Bild nicht live habe, sondern ich habe immer so ein paar Sekunden Verzögerung. Und habe natürlich dann schon auch gesehen, weil dem ging ja auch eine Chance voraus. Ich glaube, wo wir über rechts durchgekommen sind und dann Ball ins Zentrum gespielt haben und dann war es so ein halbes Umschalten, nicht wirklich Umschalten, sondern sie hatten den Ball, wo ich dann gesehen habe und ja die Situation angeschaut und gesagt, wir stehen sehr offen. Mhm. Aber in dem Moment war ja schon der Ball, ist ja eigentlich schon das Kind in den Brunnen gefallen, sozusagen. Als ich dann realisiert habe, dass wir da vielleicht ein bisschen zu offen stehen.
Ja.
War ja auch mal eine Szene in der ersten Halbzeit, wo wir auch hatten, Gregor rauskam und den Ball geklärt hat, war auch so eine ähnliche Szene, sage ich jetzt mal, wo wir vielleicht ein bisschen offen waren. Und nachher ist auch wieder die Szene, wir gucken uns das an, dann ist ja, der war raus, erst hieß es ja Elfmeter und Gelb, was wahrscheinlich besser gewesen wäre für uns. Das hätten wir wahrscheinlich eher genommen.
Mhm.
1-0 Rückstand vielleicht. Und haben aber dann noch fast eine Halbzeit Zeit, das aufzuholen. Und dann ist der Schiedsrichter raus und das war ja ein deutscher Schiedsrichter dort. Dann ging es aber primär ja eigentlich nur noch um, wo hat er ihn berührt oder wann hat er ihn berührt. Dass er ihn berührt hat, ich meine, das wissen wir alle, er ist hingefallen, hat ihn berührt am Fuß, er konnte nicht weiterlaufen. Also das können wir alle beurteilen. Dann ging es einfach darum, war es außerhalb oder innerhalb und ich glaube, es ging auch dem Schiedsrichter nur darum. Es ging ihm nicht mehr darum, was vorher passiert ist. Gab's, weil er muss ja aus irgendeinem Grund gefallen sein. Weil er war ja vor ihm dran.
Ja.
Also die Szene wurde wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht gesehen, was ihr im Fernsehen gesehen habt, aber so wie ich bin jetzt kein Lippenleser, aber kann doch ein bisschen verstehen, worum es geht, ging es, glaube ich, wirklich nur darum, wann und wo hat er ihn berührt und nicht mehr, war es vorher überhaupt ein Offensivfoul. Und das war natürlich dann ein bisschen Frust, der sich dann auch wieder, weil es so lange gedauert hat, schon angestaut hat und dann ist natürlich gegipfelt dann mit dem 1-0 oder 0-1 aus unserer Sicht, wo dann die Emotionen dann doch nochmal aufgekocht sind.
Gott will, ich sage nur ein bisschen Frust. Also wir haben oben, mit jeder Wiederholung ist es schlimmer geworden, wo wir dann so weit gefunden haben, aber über was diskutieren wir da? Also er zieht dann doch ganz klar, auch die Diskussion, ich weiss nicht, in der Bundesliga gibt es die sehr oft, eben auch wieder in diesen Fußballtags, wo ich da ab und zu reinschaue, wo der Vorwurf kommt, es müssen die Leute im Wahrraum sein, die mal geshootet haben früher. Da hat es ja da schon Vorschläge gegeben, dass vielleicht mal ein Ex-Profi da drin sitzt. Und der hat doch gesehen, der ganze Bewegungsablauf von Nico Elvedi, es ist doch einfach so, dass ja nicht das Foul ist, sondern er kann den Ball nicht richtig annehmen und geht hinterher um, weil er gezogen wird.
Ja, und ich glaube, dem Schiedsrichter selbst, ob du dem einen Vorwurf machen kannst, weiß ich nicht, weil ich meine, der hört auf dem Ohr, wir checken jetzt, ob es vorher oder nachher war. Links und rechts schreit ihm irgendein Spieler noch an, wahrscheinlich. Dann geht er raus, was auch korrekt ist, schaut sich die Szene an und denkt, er bewertet jetzt nur, ob es innerhalb oder außerhalb war. Aber ich finde, dass in diesem Wahlraum dann wahrscheinlich jemand, der komplett ohne Emotionen dort sitzt, der sitzt ja nur vor einem Bildschirm, hat kein Stadion-Feeling um sich herum, keine schreienden Leute, der muss eigentlich das nüchtern beurteilen und sagen, du, warte mal, okay, dann wäre es wiederum rot und dann rot müssen wir überhaupt noch überprüfen, ging denn dem was voraus? Aber ich glaube, dieser Schritt, ich glaube, ich habe das beim Afrika-Cup, habe ich es auch irgendwo mal gesehen. Da war auch so eine Situation, wo nachher vorausging, aber eigentlich war es vorher wirklich abseits von der Elfenbeinküste. Das war ein entscheidendes Tor.
Ja.
Aber sie haben eine ganz andere Szene angeschaut und sich wirklich darauf fokussiert und eigentlich das Abseits, das vorher gab, gar nicht mehr beachtet. Und ich glaube, wie du gesagt hast, vielleicht wird da jemand helfen und sagen, hey, der ist aber komisch gefallen. Weil der fällt ja rückwärts auf seinen, also er hält ihn ja nicht aktiv, dass genau. Ein bisschen gedrückt wird. Ich meine, wir spielen, ist ein Zweikampfsport. Also das gehört dazu, dass ein bisschen Körperkontakt da ist. Aber irgendwas muss ihn ja muss ihn ja dahin gebracht haben, dass er so fällt. Ich meine, der ist wirklich ja komisch gefallen, sagen wir mal. Ist er nicht irgendwie vorwärts gefallen und hat ihm noch am Bein gepackt oder sowas. Und da hat es, glaube ich, ein bisschen gefehlt. Aber ich glaube, der Spieler, das war so ein Schritt. Aber ich glaube, beim Tor oder wo die Emotionen aufgekocht sind, war er dann aus einem anderen Grund grundsätzlich.
Beim 2-0.
Ja.
Ja. Beim 2-0, wo der Brelembolo zuerst nach einem Zweikampf liegen bleibt, weil, glaube der Gegenspieler ihm auf die Hand steht. Er wird, also man sieht auch von oben, man sieht es in der Wiederholung, er wird, glaube ich, von jensten Spielern werden denen darauf aufmerksam gemacht, komm, hey, schau, der bleibt dort hinten liegen. Und so, wie ich das mitbekommen habe, Heuberg, der Captain von der Dänen und das Nummer 21. Weißt du auswendig, wie das war?
Gute Frage.
Ihre Mitspieler sozusagen animiert zum Weiterspielen. Und dann ist das Goal passiert. Dänen sind in die Ecke jubeln und dann siehst du schon, ich glaube, Manu Akanji ist der, der voran. Der hat, wo ja eigentlich sonst sehr ruhig ist, aber der hat dann wirklich die Schnauze voll gehabt und ist dort zu den jubelnden Dänen. Und dann ist es sehr emotional geworden, ja.
Also ich glaube, du siehst, ich habe es dann auch gesehen, du siehst so eine Handbewegung vom Heuberg. Er spielt den Pass rüber, er ist ja dann im Zentrum, kriegt den Ball, spielt den Pass rüber und macht so ein Handzeichen. Also was er genau damit sagen wollte, weiß ich, aber ich glaube auch zu meinen, dass er sagen wollte, wir spielen weiter.
Ja.
Und sie haben es ja begründet, dass die Aufgabe des Schiedsrichters sei, das Spiel zu unterbrechen, glaube ich, nachher im Interview. Aber gestern gab es ja auch eine Szene, wo Remo dann gelb bekommen hat. Und da hat der Schiri auch aktiv unterbrochen, das Spiel.
Ja.
Klar, wenn eine Kopfverletzung vorliegt, ist ja, glaube ich, nochmal ein anderer Prozess. Ja. Aber da ist dann auch wieder für die Spieler nicht klar gewesen. Und der Schiri hat ja nachher gesagt, er ist nicht dafür verantwortlich, den Ball raus oder das Spiel zu unterbrechen, in diesem Moment. Und dann war irgendwo zwischen Gentleman's Agreement und irgendwelchem Regelwerk. Aber ich glaube, jeder, der selbst Fünftliga gespielt hat oder Viertliga, weiß, da liegt jemand verletzt am Boden. Du hast den Ballbesitz, du spielst ihn raus. Und gestern war ja der Fall, es lag von ihnen jemand am Boden. Sie haben ihren Spielzug zu Ende geführt. Und sobald wir den Ball hatten, obwohl ihr Spieler verletzt war, wurde das Spiel unterbrochen vom Schiedsrichter. Ja. Und da ist ja dann auch wieder Frust gekommen, weil wahrscheinlich die Emotionen oder die Gedanken vom letzten Spiel noch waren und also, sagen, ja, aber hey,
genau,
wieso bei uns und hier nicht?
Aber so nach dem Motto. Bei uns auf der Pressetribüne war wirklich genau die gleiche Reaktion gewesen. Also klar, es ist ein Gentleman's Agreement. Man hat ja auch die Regeln, glaube ich, so angepasst, dass der Schiedsrichter nur noch bei Kopf- oder vermeintlichen Kopfverletzungen gerade abpfeift, damit es eben nicht so viele Unterbrechungen gibt, damit man nicht dann die ganze Zeit liegen bleibt. Aber es ist eigentlich ein Gentleman's Agreement. Man hat ja auch gesehen, dass er etwas hat oder er tut dann auf seine Hand schauen und so weiter. Man kann dort weiterspielen. Es ist eigentlich ein regelkonformes Goal. Aber sie haben natürlich, das weißt du besser als ich, in deiner Funktion, dann noch viel mehr Platz gehabt, 11 gegen 8 Feldspieler. Oder 10 gegen 8 Feldspieler in diesem Angriff. Und dann ist die Emotionen sind dann wirklich heiß gelaufen. Es hat schon bei Leverkusen immer wieder so ein bisschen die ein oder andere Rudelbildung gehabt, im Supercup zum Beispiel gegen Stuttgart, wo der Granit meistens so eigentlich als Schlicht, ich glaube, so die Mission ist, gehen jetzt schlichten. Und am Schluss ist er der, der mit drin ist. Und ich habe schon dort gedacht, wow, das könnte etwas geben. Dann hat es aber eigentlich ja für Schlusszeichen nur Geld gegeben, obwohl sehr viel geschupft und gehabt und beflucht worden ist.
Hast du gewusst, wer gelb bekommen hat, als er die Karten gezückt hat? Ich habe nicht gesehen, wen er genau meint.
Beim Xhaka ist mir relativ klar gewesen, dass er war, aber der zweite wisst ihr jetzt, glaube ich, schon nicht mehr.
Ja. Nein, aber ich meine, nachher ist ja der Frust bei ihm auch gekommen, ein bisschen durch diese, weil er natürlich diesen Gerechtigkeitssinn enorm in sich trägt.
Kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ja. Es hat auch noch eine lustige Situation gehabt, wo er vor, glaube ich, eine Minute, bevor er den Gelb-Rot bekommt, am Brel, wie noch so Brelembolo sagt, komm, beruhig dich doch jetzt mal und so. Und eine Minute später ist er dann auf den Heuberg, los ist das falsche Wort, aber er hat dann ihn nochmal eins mitgegeben, wo aufs Gelb-Rot gegeben hat. Und es hat dann ganz viele Leute gegeben, die dann mir auch gerade wieder geschrieben haben, ah, das ist der typisch gar nicht und es ist wieder sein wahres Gesicht und er hat sich eben doch nicht im Griff und. Aber ich habe gefunden, eben die Gerechtigkeitssinn, ich kann es ein bisschen verstehen. Es ist einfach, um dann das grosse Bild zu sehen, sehr schade für das Spanien-Spiel gestern, dass er gefehlt hat. Und dort muss er dann halt vielleicht auch die Grösse haben oder die Nerven können behalten, damit das nicht passiert.
Ich glaube, er hat auch ein Interview nachher gestern noch, oder? Er hat es ja auch nochmal gesagt, dass er selbstkritisch da ist und das auch gemerkt hat. Ja. Ich meine, er ist nicht umsonst ein Weltklasse-Spieler.
Ja.
Also ich meine, in dem Moment weiß er auch, dass es vielleicht nicht das Richtige war. Aber wir können uns nicht in ihn hineinversetzen bei so einem Spiel mit so viel Emotion, mit den Fans, die ja doch auch laut waren und klar mit ihrem Team mitgegangen sind.
Ja.
Können wir auch, irgendwo müssen wir das nachvollziehen. Und jetzt wegen einer Aktion wieder da zurückzufallen, glaube ich nicht. Also hat uns natürlich nicht gut getan. Aber wir hatten ja, was man auch nochmal sagen muss, nachdem wir die Rote bekommen hatten, hatten wir eigentlich eine Riesenchance mit dem Brel.
Stimmt.
Wir hätten eigentlich in Führung gehen können in dem Moment.
Ja.
Was vielleicht ein bisschen glücklich war, war aber auch, wenn du dann denkst, gestern, wo es gefährlich wurde, war ein tiefer Ball von Manu auf Brel, wo die Verteidiger sehr hoch standen und Brel durch ist. Und dort war jetzt ähnlich, sag ich jetzt mal. Also man merkt dieses, ich meine auch schon an der Euro gegen Ungarn, ich glaube, da kam der Ball vom Jan. Oder von wo kam der Ball nochmal? Ich weiß es nicht nochmal ganz genau, aber wo Brel sein Tor gemacht hat, war ja auch so ein Moment, wo er sich durchtankt und das Tor macht. Und ich glaube, dort hätte er es auch durchaus das Tor machen können. Dann wäre es vielleicht doch nochmal ein anderes Spiel geworden, weil dann, ob du 4-4-1 spielst oder 5-3-1 oder sogar einfach nur 5-4 ohne Spitze spielst, dann müssen sie trotzdem Lösungen finden offensiv. Dann wird es doch nochmal ein anderes Spiel.
Ja, es hat mich sehr wundern genommen, wie das Spiel rauskommen ohne die rote Karte, ohne die erste.
Ja, wir werden es nie wissen. Das ist das Schöne am Fußball, oder?
Ja. Was ich bei der zweiten, beim Granit seiner roten Karte noch lustig gefunden habe, wo man nachher die Wiederholung sieht von SRF. Wir haben ja vorher gesagt, eben Heuberg und der 21er, den ich den Namen leider vergessen habe, wo ja schon mit dem Granit Streit hat im März im Testspiel, sind sie ja schon aneinander gurgeln. Und der Remo Fröhler nimmt eigentlich gleichzeitig den Granit den Heuberg dran, nimmt er den 21er dran. Als wäre es so ein bisschen abgesprochen, aber es ist dann völlig untergegangen im Granit seiner Rote.
Also da muss, glaube ich, schon im Spiel sehr viel kommunikativ passiert sein, sage ich jetzt mal. Nicht nur, in Duellen physischer Natur, sondern sehr viel, so habe ich es mitbekommen.
Ja.
Sehr viel Provokation und, aber es gehört dazu. Ich meine, damit muss man wahrscheinlich umgehen können. Sind nicht die Ersten, die auf diese Art und Weise probieren, die Spieler irgendwo zu provozieren.
Wie grundsätzlich jetzt Schweiz, Dänemark, ich jetzt nie gedacht habe, dass jetzt das so eine hoch aufgeladene Sache wird. Aber ja.
Aber weißt du, wir werden wahrscheinlich beide nicht in Sportwetten sein, ich definitiv nicht, aber ich gucke mir trotzdem gerne die Plattform an, um zu verstehen, wer ist jetzt hier Favorit und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, weil dahinter steckt ja irgendwo ein Algorithmus. Wusstest du, dass wir die Außenseiter waren in Dänemark, wovon man ja eigentlich nicht ausgehen dürfte, wenn man die Euro anschaut?
Ja.
Aber wir waren trotzdem die Außenseiter. Ich glaube, die Quote war über 3
auf den Sieg
für uns. Ich glaube, gestern sogar bei 5. Gegen Spanien.
Gut, das verstehe ich.
Genau, aber wir waren doch die Außenseiter gegen Dänemark. Und dann, ich glaube, die Dänen sind daheim, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, nur einen der letzten 10 Spiele hatten sie verloren davor.
Okay.
Also sie sind dann schon eine Heimmacht, was dann das betrifft.
Ja.
Und wir hatten ja auch im März schon ein schwieriges Spiel gegen sie, wo sie gute Chancen hatten. Also von daher, ja, die Dänen sind vom Spielerqualität, die haben ja auch nicht alle dabei gehabt,
ja.
Eulen vorne oder so. Sie hatten ein paar Spieler, die nicht mehr Hausen, da sind.
Ich glaube, gesperrt sie.
Nein, er hat jetzt ja im zweiten Spiel hat er ein bisschen geglänzt bei ihnen.
Ja, verrückt sie.
War einfach ein anderes Spiel gegen uns wahrscheinlich. Aber sie sind definitiv eine sehr, sehr gute Mannschaft. Also man hat es auch gesehen an der Euro. Also auch das Spiel gegen Deutschland hätte auch mal andersrum kippen können. Da waren sie sehr unglücklich.
Ja.
Wir kennen ja alle das legendäre Interview vom Trainer nach dem Spiel mit der Uhr, das Handy in die Kamera hält. Und grundsätzlich hat er wahrscheinlich recht, weil wo entscheiden wir dort und wie können wir das genau sehen? Aber wahrscheinlich der falsche Zeitpunkt, um das zu zeigen. Aber ich glaube, grundsätzlich hat er recht, weil er darauf plädiert, sagt, man kann es gar nicht wissen. Also die Technik ist wahrscheinlich nicht so fortgeschritten, dass man genau sagen kann, ist der jetzt mit seiner Fußspitze ein Stückchen weiter vorne oder nicht. Da war einfach auch die Emotion.
Stimmt.
Und ich sage, dort waren sie sehr knapp. Und ich finde Dänemark von den Anlagen her, auch vom System her, sehr ähnlich wie wir. Sie haben zwar sehr robuste Innenverteidiger, aber ich sage grundsätzlich von der Ausbildung her, von der Größe her, von Möglichkeiten her, sind sie sehr ähnlich wie wir, strukturiert.
Was muss man jetzt machen? Jetzt im Oktober kommt es schon zur Revanche in St. Gallen, vorher noch Serbien. Was muss... Ja, eben. Serbien ist ja dann auch wieder ein emotionales Thema aufgrund von
EM. Kann man davon ausgehen,
ja. Aufgrund von der WM 2018 und 2022 in Katar. Wie bereitest du jetzt euch auf das vor, dass das eben dann vielleicht im Idealfall erfolgreicher läuft als die letzten zwei Spiele?
Also ich glaube, klar, wir gucken die Spiele jetzt an. Ja. Wir haben unser Spiel gegen Dänemark, wo wir natürlich auch schon analysiert haben, mit der Mannschaft auch schon angeschaut haben. Jetzt haben die Dänen noch, die hatten ja zwei Heimspiele. Mhm. Jetzt guckt man natürlich noch das andere Spiel an. Das ist natürlich sehr gut. Da muss ich nicht allzu viele Spiele anschauen, weil die nächsten beiden Gegner in dem Spiel gegen uns, also die nächsten beiden Spiele im Oktober, genau. Dort dann werden wir das Spiel genau anschauen. Das ist klar. Wir werden gegen Dänemark womöglich überwiegend auch Szenen von unserem Spiel zeigen. Aber ich glaube, motivieren musst du die Jungs in keinem der beiden Spiele. Weil ich glaube, die werden sehr, sehr motiviert sein.
Muss man sie eher ein bisschen, was ist das richtige Wort, fokussieren? Oder dass die Energie dann am richtigen Ort im Spiel ankommt?
Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, die kennen alle die Duelle mit Serbien. Wir haben sie alle erlebt an den Weltmeisterschaften, auch das letzte Mal an der Weltmeisterschaft. Ich glaube, es gab noch nie ein langweiliges Spiel gegen Serbien. Also zumindest, ich kann mich an keins erinnern.
Ich kann nicht, nein.
Und von daher, ja, vielleicht untereinander auf dem Feld, wenn es dann da ist. Aber ich glaube, sie wissen, was zu tun ist. Ich glaube, die Mannschaft hat immer gezeigt, dass wenn es drauf ankommt, oder gezeigt, dass sie einfach abliefern können, wenn es drauf ankommt. Das haben sie definitiv gezeigt. Klar, jetzt kannst du sagen, letzten Herbst, da waren gewisse Spiele dabei, wo nicht so gelaufen sind, wie wir uns das vorstellen. Aber ich glaube, an den wichtigen Spielen, auch wieder an der Endrunde, ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Also ich glaube, sie verstehen, dass es notwendig ist, an gewissen Spielen müssen sie halt vielleicht nochmal die Schippe drauflegen.
Ja.
Und da wird definitiv ein Spiel darunter sein. Da müssen wir uns keine Sorgen machen.
Das motiviert sie. Wie ist es aus deiner Sicht? Wie hat sich das Team jetzt müssen wandeln mit dem Wechsel Jan Sommer, Gregor Kobel? Hat es da auch in deiner Arbeit
Ja, also bei uns ist dann mehr Thema Spieleröffnung. Alles, was auf Zone 1 ist, vielleicht Standards ein Thema ist, aber ich glaube, da hat sich Fox sehr intensiv mit beschäftigt.
Ja.
Wir wissen um die einzelnen Stärken und probieren die weiterhin auszuspielen. Also ich glaube, gestern war vielleicht nicht der Zeitpunkt, um Risikopässe zu spielen in der Zone 1, weil auch der Platz es nicht hergegeben hat. Mhm. Aber grundsätzlich wollen wir jetzt nicht einfach lang spielen. Das ist jetzt nicht oder komplett den Spielstil ändern, nur weil wir einen anderen Torhüter haben. Ich glaube, Gregor hat sehr, sehr hohe Qualitäten in allen Bereichen, auch offensiv. Also ich glaube, da wird es keinen Abbruch tun, dass wir jetzt einen Goalie-Wechsel haben.
Bis jetzt einfach noch nicht so glücklich mit der Nazi.
Ja.
7 Spiele, 15 Gegengol, noch nie zu 0. Was ist Andorra? Ist das?
Ja,
das nein, war,
doch,
Andorra Serbien in Katar ist er auch im Goal gestanden. Ja. Die zwei gewonnen.
Und dann Andorra war unglücklicher Kopfball, glaube ich, Freistoß seitlich, wo wir unglückliches Gegentor bekommen haben.
Ja, ja, es ist ihm wie zu wünschen, dass er mal das kann zeigen, was er bei Dortmund hat. Die regelmäßig Dortmund schauen oder jetzt auch die Champions League-Saison verfolgt haben in der letzten Saison. Gregor Kobel ist überragender Goalie.
Wir haben es ja gesehen, du hast es schon angesprochen. Im Spiel gegen Dänemark hat er uns in der ersten Halbzeit im Spiel gehalten. Ich meine, das war eine Riesenchance. Wo er sich natürlich, wenn er sich groß macht, da zuckt dann auch ein Stürmer mal zusammen.
So ein bisschen Manuel Neuer-Vibes habe ich da oben.
Naja, nein, also definitiv. Also er hat extrem hohe Qualitäten. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir haben auch andere Torhüter, als Jan mal ausgefallen ist, die super performt haben. Also ich glaube, auf der Position müssen wir uns keine Sorgen machen.
Du hast, bevor wir da aufgenommen haben oder mit der Aufnahme gestartet haben, hast du gesagt, wieso nicht nach der EM gekommen bist, jetzt nach zwei Niederlagen kommst du vorbei. Reden wir doch noch schnell über die EM. Eben der Herbst, der so ein bisschen mittelmässig war, und dann hat man eigentlich, Giorgio Contini ist über ein neues Trainerteam gekommen, man hat ein System umgestellt und nachher eigentlich kein Spiel mehr verloren. Offiziell wird ja das England-Spiel als unentschieden gewertet, weil es im Penaltyschuss entschieden wird. Aber das würde die Engländer wahrscheinlich auch anders irgendwie sehen. Was ist passiert im letzten halben Jahr, wo so zu dieser riesen Euphorie in dem Land geführt hat?
Also ich glaube, wenn du jetzt die Qualifikationsspiele anschaust, haben wir ja das System auch schon dort gespielt. Also es ist jetzt nicht ein System, das wir noch nie gespielt hätten und komplett umgestellt haben. Wir haben einfach drüber diskutiert, wir haben geschaut, was spielen die Spieler für ein System in ihren Verein, zu gucken, wo fühlen sie sich auch vielleicht wohl, auf welchen Positionen. Also das ist definitiv klar. Ich habe auch Spiele von Leverkusen geschaut, die taktischen Bilder organisiert und mal geschaut, okay, was sind dort die Muster, wie gehen sie in den einzelnen Spielphasen vor? Und haben das auch mal probiert. Wir haben ja vielleicht mal mit zwei Spitzen getestet gegen Dänemark. Dann haben wir mal mit zwei Hängenden und einer zentralen Spitze gegen Irland. Also wir haben es auch mal ein bisschen ausprobiert, haben es natürlich auch im Training dann in der Vorbereitung angegangen und dann in den Testspielen umgesetzt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du das Interview von Rangnick gesehen hast oder gehört hast nach dem Spiel, wo er sehr unzufrieden war. Sie sind ja eine Pressing-Mannschaft, das wissen wir. Sie wollen, ich glaube, sie lassen am wenigsten Pässe zu. An der Euro haben sie, ich glaube, irgendwie, es gibt so einen Index, so einen Pressing-Index, da waren sie extrem hoch. Und nach unserem Spiel hat er den legendären Satz gesagt, es ging darum, ums Pressing, weil sie da offensichtlich nicht sehr gut waren. Und dann hat er eben gesagt, es ist wie schwanger sein. Also ein bisschen schwanger geht auch nicht.
Ja.
Und da war er sehr unzufrieden mit dem Pressing gegen uns, was natürlich für uns heißt, wir setzen alles, was in Zone 1 ist oder auch Übergang Zone 2 in der Offensive, sehr gut um. Das haben wir auch während der Euro gesehen. Also es haben selten Teams hoch den Ball gegen uns gewonnen, weil wir einfach über die Dreieckkombination in diesem System uns immer, oder nicht immer, aber häufig oder meistens lösen können.
Ja.
Und ja, und dann, klar, spielt dann eine Euro, wenn dann nochmal, ich weiß nicht, wie viele Fans jeweils dabei waren, spielt auch nochmal eine Rolle. Also, ich weiß nicht, ob du dabei warst gegen Weißrussland im ersten Spiel, irgendwo in Novi Sad oder in Serbien.
Das war ja.
Also da hast du keine Emotion dabei. Also ich meine, oder Auswärtsspiele, klar, Andorra war auch nicht.
Das beste Spiel war ergebnistechnisch in der Quali.
Ja gut, die ersten drei sozusagen.
Bis Rumänien.
Bis Rumänien kam. Aber auch dort, ich meine, auch das Spiel war eigentlich ein super Spiel.
Großartig, ja.
Das war wahrscheinlich eins der besten Spiele oder wahrscheinlich das beste Spiel in der Quali.
Ja.
Und ich glaube, Giorgio bringt sehr viel Schwung mit. Er ist sehr geradlinig, eben wie gesagt, man arbeitet mit zwei Cheftrainern zusammen. Also für mich ist es auch eine Umstellung. Du hast jetzt zwei Cheftrainer, mit denen du zusammenarbeitest, weil Giorgio als Typ her so ist. Klar, Muri ist derjenige, der entscheiden muss am Ende. Er ist als Cheftrainer angestellt, aber Giorgio ist nicht der klassische Assistent, sondern er ist wirklich einer, der sich einbindet. Muri gibt ihm auch den Platz. Man merkt es in den Ansprachen an die Spieler, in den Analysen. Er ist da sehr dominant und erzählt nicht nur, was macht der Gegner zum Beispiel, sondern redet auch von eigenen Lösungen, weil das abgesprochen ist. Und wir haben uns schon auch zusammengesetzt und intensiv darüber diskutiert, was macht Sinn, wer macht auf welcher Position Sinn. Man muss ja nicht das Beste, die besten Spieler mitnehmen an so ein Turnier, sondern muss das beste Team mitnehmen. Also es muss ja auch irgendwo funktionieren.
Das ist immer wieder ein Stichwort gewesen. Und sind ja dann auch Spieler zuhause geblieben oder auch Mikro, die nicht unbedingt eine riesige Saison hatten, die dann aber auch performt haben. Wie der Fabian Rieder, der jetzt kein einfaches Jahr gehabt in Frankreich und dann eine riesige EM gespielt hat.
Eigentlich. Ja, und er ist halt ein Spieler, er gibt uns sehr viel Flexibilität im Spiel. Du kannst ihn auf diversen Positionen bringen. Du weißt, auch in der Defensivarbeit leistet er das, was er leisten muss. Ich meine, das hast du gesehen gegen Deutschland.
Ja.
Also das muss man auch beachten, dass man diese Balance irgendwo hält. Ich meine, da spielen dann auch vielleicht auch gewisse Daten mit ein. Wir haben nach der WM auch uns die Daten nochmal angeschaut und verstanden, okay, wenn du gewisse Spieler auf dem Platz hast, kannst du überhaupt ins Pressing gehen? Haben sie überhaupt das Volumen? Haben sie überhaupt die Möglichkeit, so zu pressen? Und wenn wir diesen Spielstil weiterführen wollen, mit hoch attackieren und mal 1-1 riskieren hinten, dann brauchen wir auch die Spieler dazu.
Ja.
Und ich meine, das war ja genau das Gleiche. Wir hatten ja am Anfang, wusste ja keiner, wen wir jetzt wirklich mitnehmen, weil die Liste mit 38 Spielern, ich glaube an 38, riesig, war riesig. Ja. Aber im Endeffekt war es halt notwendig, damit wir überhaupt in der ersten Woche die Trainingsqualität sichern können, damit wir auch mal 10 gegen 10 oder 11 gegen 11 überhaupt spielen können. Ja. Das war der Hintergrund dabei, dass halt gewisse Spieler noch eine Pause brauchten.
Und während der EM, also gerade im ersten Spiel, haben wir ja Gegner unglaublich überrascht. Mit Michel Ebischer, Dua von Anfang an, Michel Ebischer als Linksverteidiger. Im Lauf vom Fabian Rieder hast du schon angesprochen, der Dan Ndoye, den er sehr erfolgreich als Linksverteidiger ausprobiert hat in Dänemark im März, wo dann plötzlich vorne mal war, gewirbelt hat, dann mal noch Rechtsverteidiger. Wie sind wir auf die Idee gekommen? Oder wie war der Prozess gewesen, dass dann zu diesen Überraschungsspielen gekommen ist?
Ich mache mir immer die Gedanken in der Gegneranalyse auch. Mhm. Klar, ich gucke den Gegner an und gucke, was macht der Gegner in der Regel, wovon müssen wir ausgehen. Aber wir überlegen uns natürlich auch immer wieder, was denkt der Gegner bei uns?
Ja.
Und wenn man die Spiele angeschaut hat, die letzten vier, also die Testspiele vor der Euro, muss man ja davon ausgehen, dass Dan links spielt.
Ja.
Also davon ging jetzt jeder aus in der Aufstellung, die sie gesehen haben. Und ich glaube, auch sie haben ja dementsprechend, die Ungarn haben ja reagiert. Und normalerweise haben sie über ihre rechte Seite sehr offensiv gespielt, sie haben sehr viele Rotationen gehabt, haben aber dann gegen uns einen defensiveren gestellt, weil sie davon ausgegangen sind, dass Dan dort spielen wird. Mhm. Und sind dann aber wiederum überfordert mit der Situation, dass Michel ja dann ins Zentrum gezogen ist. Dass wir plötzlich probiert haben, dort Überzahl zu schaffen. Und das haben wir, ich glaube, das Interview haben wir auch, ich weiß nicht, ob das Interview geschaut hast vom Trainer von Ungarn nach dem Spiel, wo er gesagt hat, also die Übersetzerin oder Übersetzer hat das ein bisschen, den Namen von Ebischer ein bisschen falsch gesagt, aber er hat auch gesagt, wir waren komplett überrascht davon. Also es war dieser Überraschungsmoment, wo wir hatten, auch mit Dua vorne drin, wo wir eine gewisse Tiefe wollten, weil wir wussten, das könnte eine Schwäche sein von ihm. Dass es natürlich dann aufgeht, dass Michel so eine Halbzeit spielt. Klar, das haben wir uns gewünscht, aber war natürlich dann auch für uns vielleicht ein bisschen überraschend, dass es so gut aufgeht.
Okay.
Aber ich glaube, der Prozess hat sich dann schon entwickelt. Das hatten wir jetzt nicht im März schon im Repertoire, sondern wir haben uns das auch wirklich überlegt, sind wir dann vielleicht nicht zu berechenbar, wenn wir Dan haben. Wir haben ja trotzdem die Möglichkeit, ihn noch auf außen zu bringen. Mhm. Wir wussten, dass er vielleicht auch von seinen Anlagen eher über rechts kommt, also dass seine Stärken eher sind, über rechts zu kommen. Dass wir ihn vielleicht auch auf die Position bringen, wo er sich am wohlsten fühlt, offensiv. Das war auch ein Punkt, logischerweise, weil du willst ja auch die Spieler dort einsetzen, wo sie sich entfalten können. Ich glaube, es war bis auf das Spiel gegen England, wo die einzige Überraschung war, dass es keine Überraschung gab, glaube ich, oder? Das war das letzte Spiel. In jedem Spiel wurde wieder gemunkelt, was wird jetzt gemacht, was ist jetzt der...
Also ich habe ja mit meiner Ausstellungsprognose bin ich immer sehr, sehr, sehr gut gewesen.
Prognose?
Aber bei England ist ja eigentlich auch eine Überraschung gewesen, dass der Dan hinten rechts geblieben ist. Und nicht der Simon Widmer, der gegen die Italiener gespielt war, wieder reingekommen ist und dann und euch wieder führen. Das war eigentlich dann auch eine Überraschung in dem Sinn.
Ja, ich glaube, ihr habt die defensivere Lösung mit Leonidas, glaube ich, war von den meisten, haben gedacht, dass die Lösung sein wird. Klar, ich meine, man guckt dieses Training auch an. Wir haben zum Glück, ich sage jetzt mal, nach der Gruppenphase, wir hatten ja immer diesen Viertagesrhythmus. In der Gruppenphase. Und nachher hatten wir ja, glaube ich, ich glaube, sechs Tage, knapp eine Woche frei, wo du natürlich was überlegen kannst, wo du mal ein bisschen was probieren kannst. Und das ist nichts, das ist dann schon sechs Tage vorher und wir trainieren nur das und nur so wird gespielt, sondern man guckt, wie funktioniert und haben uns dann ja eigentlich für die offensivere Lösung entschieden. In dem Sinne. Wir wissen ja, dass Muri gerne mutigen Fußball zeigen möchte.
Wie hast du das EM-Viertelfinale gegen England verdaut?
Ach, das geht schnell. Ich habe zwar, ich muss ehrlich gestehen, danach, ich habe bis aufs Finale kein anderes Spiel geschaut.
Ja.
Ich fand irgendwie, es lag sehr viel drin. Ich fand jetzt irgendwie kein Team auch, klar, die Spanier haben guten Fußball gezeigt, aber es gab kein Team außer Deutschland, die wirklich klare Muster hatten und auch jetzt von den Daten her wahrscheinlich die beste Mannschaft waren. Lag sehr viel drin irgendwie. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn wir die Hürde England überstanden hätten, auch mit Holland einen Gegner gehabt hätten und dann stehst du plötzlich im Finale. Also ich glaube, es gibt dann wirklich man redet ja von so einem Schwung, den man mitnimmt. Aber ich glaube, das gab es auch wirklich. Ich meine, wir hatten ja auch gegen Schottland, sage ich jetzt mal, nicht so, dass wir permanent nach einem Ungarn-Spiel haben wahrscheinlich alle erwartet, dass sie jetzt England noch 3-0, Schottland noch 3-0 besiegen. Aber auch das gehört dazu, dass wir so ein physisches Spiel wie die Schotten mal erleben. Die, keine Ahnung, ich weiß nicht, McTominay ist nach ein paar Minuten zum Granit hin und hat ihm gesagt, du, meine Aufgabe heute ist, dich 90 Minuten zu decken, hier hinterher zu laufen. Und das ist dann natürlich eine andere Herangehensweise. Und das wussten wir. Und gegen England, also nach dem Italien-Spiel, was ja dominant war, wo eigentlich fast alles funktioniert hat, wo wir dann auch das Glück auf unserer Seite hatten, wenn ein Ball mal an den Pfosten geht. Und in England auch hinten raus wäre es fast noch verdient gewesen. Also wir waren die Mannschaft, die es vielleicht noch nach 120 Minuten regeln wollte. Das war dann schon, die Enttäuschung war schon groß. Bei allen war sie groß.
Ich habe schon wo der Turnierbaum so rausgekommen ist, wo rechte Seite die Schweiz war mit Italien, auf der linken Seite all die Top-Favoriten-Länder. Da habe ich schon gedacht, eigentlich...
Gut, das konntest du vorher nicht wissen, weil ja der Dritte, du wusstest ja nicht, wo der Dritte zugeteilt
aber
wird.
Aber wo es dann wie klar war, habe ich so gedacht, und dann auch das Italien-Spiel, wobei... Ich glaube, dort war ich ein bisschen überrascht, wie schlecht das die Italiener sind. Also ich habe einen durchaus grossen Schweizer Nationalspieler, der mir nach der EM, wenn ich ihn getroffen habe, gesagt hat, die Italiener haben gespielt wie Luxemburg. Vielleicht ein bisschen Abschätzung. Aber wo dann so, hat man das Gefühl gehabt, die Schweiz kann jetzt die Überraschungsmannschaft sein, so wie Dänemark hat 2021 oder Corona-EM, wo sie dann ins Halbfinale gekommen ist, so, wo man ja immer ein bisschen auf dem Radar hat, immer mit dabei ist, aber wo dann vielleicht endlich mal kann durchmarschieren.
Ein bisschen wie im Eishockey, oder? Ja. Schaffen es immer mal wieder ins Finale und dann diese letzte Hürde geht nicht.
Ja.
Nein, ich glaube, vor dem Italien-Spiel war so eine ja, wie soll ich das sagen, gewisse Selbstsicherheit. Sie wussten, wenn wir hier performen, dass wir das Spiel gewinnen. So war die Mentalität, wie sie ins Spiel gegangen sind.
Ja.
Und auch gegen England war, hast du gemerkt, hat nichts zu verlieren gehabt.
Ja.
Und ich finde auch, dass eben diese Hürde nachher Halbfinale, jetzt setzt vielleicht nochmal was frei, dann kommen nochmal mehr Fans. Ich glaube, es wäre Dortmund gewesen, Halbfinale, wenn ich mich richtig erinnere. Wäre halt Dortmund gewesen.
Ich habe schon das Hotelbuch
gehabt. Ja, ich glaube, 50.000 auch schon gebucht gehabt. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dieser Support von den Fans, von den Familien, die da waren. Ich meine, in Doha hast du davon nichts gespürt.
Ja.
Schon gegen Serbien und sehr viele Brasilianer waren dort. Also wenn du gegen Brasilien gespielt hast, war es eigentlich ein Auswärtsspiel, weil Brasilianer sehr laut waren, Argentinier auch in der Regel. Die verkaufen ja ihre Autos, damit sie überhaupt dabei sein können. Und das hast du jetzt gemerkt, du kamst raus gegen Ungarn zum Warm-up und da war eine rote Wand. Und dann hast du Spiel gegen Schottland gehabt mit der Hymne der Schotten. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon mal so viel Gänsehaut hatte am ganzen Körper. Dann hat die Apple Watch von George auch noch vibriert, weil zu laut war. Zu lautes Umfeld, bitte entfernen Sie sich, kam dann als Nachricht. Ich war über 100 Dezibel.
Ja.
Also es war sehr laut dort unten. Also ich meine, diese Emotionen, die man mitnimmt, das war halt an der letzten Weltmeisterschaft nicht so. Auch in Russland war das nicht. Und nachher, wo wir an der letzten Euro waren, wir gefühlt in ganz Europa unterwegs. Da war es vielleicht auch nicht immer einfach.
Und zweimal noch in Baku, was sehr suboptimal.
Genau, und Rumänien, wissen wir alle, die Emotionen, die dort waren. Ja. Also ich weiß nicht, ob wir die nochmal so erleben werden, wie dieses Elfmeterschießen dort. Also ich glaube schon, dass das sehr viel freisetzt, wenn da so viele Fans und Familien und alle dort sind. Und ja, die Stimmung war gut. Also ich glaube, die Voraussetzungen wurden geschaffen. Mit dem Hotel, mit der Ruhe, mit der Nähe zum Platz. Auch wenn der am Anfang vielleicht nicht optimal war, aber ich glaube, die Spieler haben nachher nicht mehr gejammert.
Ja.
Die waren zufrieden. Das Hotel war kein Luxus. Es war wirklich bodenständig, aber es hat einfach alles gepasst dort. Man hat sehr viel Berührungspunkte gehabt, auch mit den Spielern, weil es war irgendwie alles in so einem Komplex. Es ist nicht ein Riesenhotel, wo man über mehrere Stockwerke jemanden suchen muss, sondern es war wirklich, die Rahmenbedingungen waren wirklich super.
Es hat ja mal K-Pop gegeben nach einem Spiel. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber wir haben ja im Blick die geheime K-Pop-Liste veröffentlicht von der Nazi-Star-Vorliebe. Nur vielleicht, dass du das, ich kann es einordnen, weil du näher bei der Mannschaft dabei bist, aber der Ruben Vargas, der nur Fleisch und Ketchup im K-Pop hat. Wie kann man sich das erklären?
Ich weiß, es war das Spiel, ich glaube nach Italien, kam sie ins Hotel.
Ja.
Also ich muss sagen, war sehr gut. Aber wer, wo, was? Ich weiß noch, sie hatten sehr viele Soßen dabei,
ja.
Von Knoblauch über sonst was. Ketchup habe ich gar nicht gesehen, um ehrlich zu sein, aber vielleicht gab es den irgendwo
extra noch
bei den Hamburgern auf der anderen Seite, ich weiß es nicht. Ja, du, jeder hat so seine Vorlieben. Also normalerweise darfst du, wenn du in Berlin ein Kebab isst, dürfst du kein Ketchup reintun.
Ja, das ist schwierig.
Nein, das ist wie mit dem Senf und der Bratwurst wahrscheinlich so ein bisschen.
Genau. Vielleicht zum Abschluss von dem Nationalblock. Jetzt gibt es ja so einen kleinen Mini-Umbruch. Fabian Schär weg, Jan Sommer weg, Jadon Sancari weg. Spieler, die neu dazukommen. Jetzt hat man in diesen 3 Jahren Murat Yakin schon vieles erlebt. Mega Euphorie am Anfang mit dieser WM-Quali vor Italien. Dann eine Katar-WM, wo man dann im Nachhinein irgendwie so das Gefühl gehabt, so ein komisches Gefühl gehabt mit dem 1-6, wo man komplett chancenlos heimgeschickt worden ist. Dann die doch grössere Krise im letzten Herbst, wo der Murat Yakin sehr im Fokus war, auch von der Kritik. Die mega euphorische EM. Wie nimmst du das wahr? Wo hast du das Gefühl, geht so ein bisschen den Weg hin? Das sind ja wahrscheinlich alles auch Lernphasen, nicht nur für den Murat Yakin, der so den Kopf anhebt, sondern auch für das ganze Team, oder?
Ich glaube, so diese September-Zusammenzüge sind immer so speziell. Also,
ja.
Ich meine, die einen wollten noch einen Transfer machen, hat vielleicht nicht funktioniert, die anderen können noch, weil irgendwo noch ein Fenster offen ist. Es gibt Verletzungen, es gibt eben die Wechsel, die vielleicht sich noch irgendwo positionieren müssen. Wenn Andi Zekiri hat jetzt auch erst, glaube ich, vor kurzem noch gewechselt.
Ja, Samstag oder
so. Also es ist eh so ein spezielles Fenster und dann geht es irgendwie Schlag auf Schlag. Also wir haben 3 Wochen Pause oder 3,5, dann geht es schon wieder weiter. Also der Herbst ist immer sehr intensiv.
Mhm.
Aber wir haben auch darauf angesprochen, dass die Nations League, es ist nicht einfach nur nur Testspiele. Also es gibt zum einen Geld, das ist klar, das ist wahrscheinlich das eine, aber ich glaube, es geht auch um die Platzierung. Also es geht ja, wir sind ja noch nicht die Top 4.
Genau.
Also wir müssen dann schon noch darauf achten, dass wir dann auch in einem Topf bleiben, dass wir dann vielleicht Top 1 sind.
Ja.
Weil wenn nachher eine WM-Quali nur der Erste direkt weiterkommt, ich meine, wenn wir ein Elfmeter gegen Tor bekommen hätten, gegen Italien in der WM-Quali, 21,
ja,
wären wir nur Zweiter gewesen. Und dann hätten wir gegen Portugal spielen müssen. Wenn wir die erste Hürde,
stimmt,
ich glaube Mazedonien, überwunden hätten, hätten wir, was ja Italiener nicht geschafft haben, aber dann hätten wir gegen Portugal spielen müssen. Dann wären wir wahrscheinlich nicht an der WM dabei gewesen. Also dann wäre alles komplett anders. Also ab und zu sind es diese kleinen Momente im Fußball, wo man in dem Moment noch gar nicht abschätzen kann, was es für Langzeitfolgen haben könnte.
Absolut.
Wäre überhaupt noch Trainer gewesen, wenn wir uns nicht qualifiziert hätten. Kannst du auch rückwirkend sagen. Also es gibt all solche Fragen. Aber jetzt sind wir 3 Jahre später da. Wir haben natürlich unsere Höhen und Tiefen gehabt. Aber ich glaube, in den Momenten, in denen es gezählt hat, also in denen sie performen mussten, hat die Mannschaft geliefert.
Mhm. Wie hast du die Situation nach der EM, wo es so ein bisschen um den Vertrag von Contini und Yakin gegangen ist, wie hast du das mitverfolgt? Nein, ich habe echt...
Ist es da um deinen Vertrag gegangen? Nein, du bist, du bist sowieso dabei.
Ja, ja, wir haben unbefristete Verträge, ja. Weil wir sind ja nicht nur, wenn ich von wir rede, dann ich jetzt Fox und der auch dabei ist, wir sind ja auch verantwortlich für andere Bereiche im Verband. Das heißt, wir sind jetzt nicht nur abhängig, was im A-Team funktioniert, aber ich glaube, wir kannten die Haltung von Muri. Wir wussten, wenn der Verband will und dass er das weitermachen wird, weil er immer signalisiert hat, er will Trainer bleiben. Mhm. Also da war nie eine Diskussion, kommt jetzt ein Wechsel oder so. Also ich habe mir da nie Gedanken gemacht.
Gut. Letzte Frage oder letztes Thema, das ich gerne noch mit dir möchte besprechen.
Ui, jetzt kommt's.
Das Niveau in der Super League. Aha. So aus deiner Sicht, gibt es da ein Projekt, wo du findest, sehr fortschrittlich, sehr, sehr spannend? Findest du grundsätzlich, die Schweiz hat doch, merken da in der Nazi, dass vielleicht die Spieler aus der Super League noch ein bisschen hinterher hinken, taktisch oder so. Wie siehst du das Niveau vom Schweizer Fußball?
Ah gut, das Niveau, ich meine, das ist immer die Frage, ist jetzt ein Spieler, der in der Super League Stammspieler ist, würde der auch in einer Top-5-Liga oder einer Top-4-Liga spielen?
Ja.
Das ist immer die Frage. Klar, aber auch das ist schwierig zu beantworten. Plötzlich funktioniert es einfach. Also Njonto vom FCZ, hättest du gedacht, als er da war, dass der plötzlich mal italienische Nationalmannschaft spielt in der Kürze der Zeit? Hätte auch niemand gedacht. Also ja. Es ist sehr schwierig einzuschätzen. Ich glaube, für Muri ist schon wichtig, dass die Spieler spielen, dass sie regelmäßig spielen. Und das hatten wir jetzt ja auch mit Situationen mit Ruben zum Beispiel, der eigentlich ein überragender Spieler für Augsburg ist, aber der dann vielleicht zu Beginn jetzt nicht so gespielt hat, wie er spielen könnte. Ja. Und ich finde jetzt Projekt, also um darauf einzugehen, ich finde, diese Saison ist es natürlich so spannend wie in den letzten Jahren wohl kaum. Jetzt mit dem Serienmeister schon fast, sage ich jetzt mal, der letzten Jahre, jetzt auf dem letzten Tabellenplatz. Wobei ich auch einfach sage, du hast irgendwo habe ich gesehen, Projekte im Fußball soll man eigentlich nicht sagen, aber eigentlich haben ja viele eine langfristige Planung,
ja.
Wie sie das Ganze angehen möchten. Finde ich natürlich jetzt mit Lugano oder mit Teams, die international spielen, das hat man jetzt ja auch gemerkt, ist natürlich immer schwierig, weil die nicht die Breite haben wie vielleicht internationale Teams, die noch mehr Möglichkeiten haben. Also ich sage jetzt mal, auf drei Hochzeiten zu tanzen mit St. Gallen wird auch nicht einfach, ja. Mit dem Kader. Und jetzt ein neuer Spielstil, vorher war sehr, sehr intensiv. Also ich weiß nicht, mit Zeidler international noch spielen, mit der intensiven Spielweise wär vielleicht in der Liga wären sie dann ein bisschen zu kurz gekommen.
Ja.
Das erlebt man ja. Ich glaube, mit Basel war es ja auch so die Saison, wo sie international super waren, bis ins Halbfinale und national hat es dann irgendwo nicht mehr gereicht.
Ja.
Jetzt haben wir vielleicht umgekehrt bei eBay gehabt, die international super geglänzt haben und dann kam der Alltag in der Liga wieder. Also du bestehst gegen türkischen Top-Club und dann den Schwung wieder oder den Alltag in der Liga wieder hinzukriegen, ist nicht ganz einfach.
Spannend. Also auch Lugano. Lugano wird auch so unter den Fußballjournalisten so ein bisschen als ich könnte meinen.
Ja, auch Serbert macht's gut.
Ja.
Ich sag selbst, also diese Saison, also wer jetzt sagt, die werden definitiv Meister, also das kann man wirklich nicht wissen. Diese Saison wird hoffentlich so spannend. Wenn dann der Schnitt kommt, wissen wir dann auch, wer dann noch oben dabei ist.
Was ist die Schlagziele WM 2026? Andi? Von der Schweizer Nazi?
Nach der WM?
Ja.
Ja, dass wir vielleicht was historisch geschafft haben. Das wollen wir ja alle. Das, was historisch ist, ist natürlich dann noch zu definieren. Aber ich glaube, erstmal wollen wir natürlich uns qualifizieren. Und wenn wir dann dabei sind, wollen wir natürlich Geschichte schreiben.
Gut.
Das ist immer so.
Ich finde das einen sehr, sehr schönen Abschluss. Hoffe ich, dass das klingt, damit ich euch noch ein bisschen mitreisen dort in Amerika oder Kanada oder Mexiko. Kevin, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, da, glaube ich, 4 Stunden Schlaf hast du noch nach dem Spiel.
Ja, vielleicht waren es 4,5.
4,5, ja. Trotzdem danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, da am Montag nachher direkt nach dem Spiel auf Zürich zu kommen, um mit mir da Forza-Podcast zu machen. Danke euch vielmals fürs Zuhören und wenn ihr Feedback habt zu dieser Episode, wenn ihr Fragen habt, Inputs, dann schickt mir die doch auf tobias.wedermann@rinie.ch mit dem Betreff Forza. Danke vielmals fürs Reinhören und bis nächste Woche.